Der Khartoum-Prozess, benannt natürlich nach der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, der begann im Oktober 2014 und zielt darauf, die Flüchtlinge, die im nordöstlichen Afrika unterwegs sind, bereits weit außerhalb der Europäischen Union abzuwehren. Flüchtlingspolitik, und ich zitiere jetzt wörtlich den Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Flüchtlingspolitik darf nicht erst an den Grenzen Deutschlands beginnen. Notwendig sei eine abgestimmte, verzahnte, vernetzte, gemeinsame Strategie, um die Rechte und Sicherheit der Flüchtlinge zu stärken. Wie wenig es um die Rechte und die Sicherheit von Flüchtlingen geht, das wird klar, wenn man sich die Maßnahmen des sogenannten Khartoum-Prozesses genauer anschaut. Ausgerechnet mit Regierungen wie die von Eritrea oder dem Sudan, die beide systematischer und schwerer Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind und häufig genug ja den Grund dafür darstellen, dass Menschen fliehen, wird nun verhandelt über die Stärkung der Sicherheit von Flüchtlingen. Deklariert als Entwicklungshilfe geht es dabei nicht zuletzt um die Ausbildung von lokalen Sicherheitskräften, die künftig für ein effektives Migrations- und Grenzmanagement, wie es dann im Jargon heißt, sorgen sollen. Man wolle zwar niemanden, der zum Beispiel aus Somalia fliehen will, zurückschicken, das sei inhuman, aber die Grenzen so dicht machen, dass kein Somali mehr über den Sudan nach Europa gelangen kann. So steht es wörtlich in den kürzlich erst publik gewordenen Dokumenten der Europäischen Kommission. Über die Hälfte der Menschen aus Somalia und Eritrea, die zu uns fliehen würden, haben Anspruch auf Asyl. Nach deutschem, nach europäischem Recht. Sie werden diesen Rechtsanspruch künftig nur noch geltend machen können, wenn sie gefährlichere Fluchtrouten wählen, zum Beispiel über das krisengeschüttelte Jemen. Maßnahmen, die vorgeblich der Stärkung der Sicherheit und den Rechten der Flüchtlinge dienen sollen, erweisen sich bei näherer Betrachtung als das krasse Gegenteil. Es geht nicht um die Sicherheit, dem Innenminister und der Europäischen Kommission, sondern einzig um die Schaffung von Umständen, mit denen Europa sich eben diese Flüchtlinge samt ihren Rechtsansprüchen vom Hals halten kann.
Die Bekämpfung von Fluchtursachen bedeutet also vor allem, Grenzregime weiter auszubauen. Für Thomas Gebauer steht hinter der Flucht von aktuell 65 Millionen Menschen weltweit vor allem eine Ursache.
Es ist die Folge der marktradikalen Umgestaltung der Welt, noch genauer die Folge der globalen Entfesselung des Kapitalismus. Das ist eigentlich das, was im Hintergrund steht. Denn lassen wir mal das euphemistische Gerede von der Global Village beiseite, dann entpuppt sich die Globalisierung, so wie sie bislang stattgefunden hat, zuallererst als eine ökonomische Strategie. Ziel war nicht die Schaffung von weltbürgerlichen Verhältnissen, sondern die Wiederankurbelung der in den 1970er Jahren ins Stocken geratenen Kapitalverwertung. Manche werden sich daran erinnern, damals schienen die Grenzen des Wachstums nahe, sind auch Bücher mit dem gleichen Titel erschienen, und das Erzielen von Rendite nur noch möglich über die Senkung von Produktionskosten. Das wurde erreicht einmal durch den Einsatz von neuen Technologien, wir alle spüren das, aber auch über die Internationalisierung der Produktionsabläufe. Es wurde fortan bevorzugt investiert, wo Subventionen oder Steuerbefreiungen lockten, wo die Hürden durch Arbeits- und Umweltschutz gering waren, mit anderen Worten dort, wo größere Profitmargen winkten. Die Arbeitsplätze wurden ausgelagert in Billiglohnländer des Südens, die Firmen grenzüberschreitend verschachtelt. Voraussetzung für diese Internationalisierung der Produktion war die Liberalisierung des internationalen Waren- und Kapitaltransfers. Entsprechend ging es nicht um die Freizügigkeit von Menschen, die stand nicht auf der Agenda der Globalisierung, sondern nur die Freiheit von Waren- und Geldströmen. Die damals hochverschuldenden Länder des Südens in diese Weltwirtschaft mit einbeziehen zu können, da mussten sie Strukturanpassungsprogramme über sich ergehen lassen. Ihre Wirtschaft wurde sozusagen kompatibel gemacht mit den Erfordernissen des mächtigen Nordens. Und in dem Zusammenhang hat Weltbank und Internationaler Währungsfonds darauf gedrungen, dass tiefgreifende soziale Einschnitte in der Sozialpolitik erfolgt sind, dass zum Beispiel eine subventionierte Grundversorgung abgeschafft worden ist und die Privatisierung von Gesundheit, von Energie, von Trinkwasser weit vorangeschritten ist. Zum Teil noch schlimmer als hier. Was wir hier haben, ist noch relativ viel an Gemeingut in Ländern wie Bolivien, wo also das Trinkwasser zum Beispiel dann auch privatisiert worden ist und dann zu großen Kämpfen geführt hat. Da sind diese Prozesse der Privatisierung, der Auflösung von Daseinsvorsorge viel extremer durchgesetzt worden. In manchen Ländern kam es dann zu einer kompletten Aushöhlung von öffentlicher Daseinsvorsorge. Die Budgetmittel, die in den Ländern nie so üppig gewesen sind, die sind dann nicht zur Finanzierung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung verwandt worden, sondern sie flossen in den Schuldendienst, beziehungsweise in den Aufbau, und das ist wichtig, von Sicherheitsapparaten, die letztendlich die jeweils dort herrschenden Eliten schützen sollten, weil solche Prozesse, wie Sie gerade geschildert haben, schaffen natürlich auch sozialen Unfrieden. Wir sehen es in Syrien zum Beispiel.
Was bedeutet diese Erkenntnis für die politische Praxis? Wie können Geflüchtete in ihren Forderungen nach Bewegungsfreiheit unterstützt und zugleich die so gern missbrauchte Parole von der Bekämpfung von Fluchtursachen ernst genommen werden? Ein Netzwerk, das schon seit vielen Jahren in beiden Bereichen arbeitet, ist Afric-Europe Interact. Olaf Bernauer erzählt im Interview, was er unter dem Recht zu gehen und Recht zu bleiben versteht.
Für uns als Netzwerk ist die Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit aus ganz grundsätzlichen Gründen sozusagen unverhandelbar. Aber natürlich sagen wir, dass es uns allen deutlich lieber wäre, wenn die Leute sich nicht gezwungen sehen würden, aus welchen Gründen auch immer zu gehen. Das, wenn dann überhaupt nur aus freien Stücken machen können. Und freien Stücken kann ja auch bedeuten, und das ist für uns ein weiterer wichtiger Aspekt, dass wir sagen, eine selbstbestimmte Entwicklung und Migration, die können durchaus sich sehr produktiv aufeinander beziehen. Es wäre durchaus möglich, wenn die Leute das Recht hätten, zu kommen und zu gehen und aber auch wieder zu kommen und zu gehen, sprich das, was dann im afrikanischen Kontext als zirkuläre Migration bezeichnet wird. Wenn das tatsächlich gewährleistet wäre und die Leute das Geld, was sie hier verdienen oder die Erfahrungen, die sie machen, die Kompetenzen, die sie sich aneignen, wenn sie die dann tatsächlich auch in ihren Herkunftsländern einsetzen könnten, und zwar direkt einsetzen könnten, und zwar so, dass sie, wenn es schief läuft, auch wieder zurückgehen können oder nochmal nachjustieren können, dann könnte es dort tatsächlich auch einen sehr produktiven Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen geben. Das ist was anderes als das Co-Development, was dann so offiziell von EU-Seite propagiert wird. Geht doch zurück und entwickelt eure Länder. Das meinen wir eben ausdrücklich nicht, weil wir sagen, dieses Co-Development mit Hilfe von Migranten und Migrantinnen funktioniert nur, wenn gleichzeitig auch die Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.
Das Recht zu bleiben, aber auch das Recht zu gehen. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Rechte nur gemeinsam verwirklicht werden können. Nur dort, wo niemand mehr aufgrund von Krieg oder Zerstörung zur Flucht gezwungen wird, da ist auch das Recht auf Freizügigkeit vollkommen. Das Ziel ist nicht Flucht, sondern Freizügigkeit. Und Freizügigkeit ist immer der Ausdruck von Freiheit.